Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Dort findest du auch eine ganze Menge weitere True-Crime-Podcasts. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Gehe dazu einfach auf podimo.de/spurlos. Das ist podimo.de/spurlos. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.
Wieder dabei bist. Hier ist eine neue Folge Spurlos vermisst. Dies ist ein Podcast von Podimo und ich bin Stefan Pergola. Der Fall Daniel Kübelberg. Unser kleiner Jahresrückblick wird in dieser Folge wirklich nur ganz kurz ausfallen, denn es geht um das Jahr 2018, also gefühlt gestern. 2018 begann an einem Montag und endete an einem Montag. Ein guter Ansporn eigentlich für die Regierungsbildung in Deutschland, die im Vorjahr nach dem schwierigen Wahlergebnis nicht zustande kam und zwangsläufig auf 2018 verschoben wurde. Angela Merkel kündigt in diesem Jahr auch an, sich 2021 nach Beendigung der Legislaturperiode komplett aus der Politik zurückzuziehen. Na, schauen wir mal. Zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und Nordkoreas Diktator Kim Jong-un findet das erste Treffen in Singapur statt, der Beginn einer wundervollen Männerfreundschaft. In Frankreich prägten die teilweise gewalttätigen Protestaktionen der Gelbwesten das tägliche Geschehen. In Italien wird bei den Parlamentswahlen die populistische Fünf-Sterne-Bewegung stärkste politische Kraft und in Deutschland lässt sich ein zunehmendes Erstarken der rechtspopulistischen AfD beobachten. Ansonsten kam es in Europa zu einer Dürreperiode infolge geringer Regenmengen und zu hoher Temperaturen. Man sprach allgemein von einem Jahrhundertsommer. Von den Wissenschaftlern wurde als Grund für diese Anomalie der Klimawandel genannt. In diesem Zusammenhang, im August, gründete sich die Bewegung Fridays for Future. Neben jeder Menge Festivals und Preisverleihung ist vielleicht noch eins zu erwähnen. Der Eklat bei der Echo-Verleihung gegen die Siegerwahl des Albums von Kollega und Farid Bang. Dank heftiger Vorwürfe gegen die Veranstalter gaben diese bekannt, es würde künftig keine Echo-Verleihung mehr geben. Und mit diesem Blick auf das Musikleben in Deutschland sind wir auch schon fast bei unserem heutigen Fall. Denn dass man diesen so medienwirksam wahrgenommen und ausgeschlachtet hat, hat ursprünglich auch mit einer Musikshow zu tun. Deutschland sucht den Superstar. Kurz DSDS. Am 9. September 2018, zwischen 4 und 5 Uhr morgens Ortszeit, geht der Ex-DSDS-Kandidat Daniel Kübelböck aus Niederbayern bei einer Kreuzfahrt über Bord. Er stürzt in die eiskalte Labradorsee vor Neufundland und gilt seitdem als spurlos vermisst. Beim Namen Daniel Kübelböck sind mir spontan lediglich zwei Dinge eingefallen. Erstens der Brillenkasper aus DSDS und zweitens der Unfall mit dem Gurkenlaster. Aber ich muss zugeben, meine Recherche hat mir gezeigt, dass man mit einer solchen Reduktion dem jungen Mann Unrecht tut. Daniel Kübelbeck war in den Jahren seit seiner Teilnahme an der Castingshow sehr umtriebig. Und nicht nur wandlungswillig, sondern tatsächlich wandlungsfähig. Aber schauen wir uns diesen jungen Menschen doch gern etwas genauer an. Daniel Kübelbeck wird am 27. August 1985 in Hutturm geboren. Hutturm liegt im niederbayerischen Itztal, etwa 12 Kilometer nördlich von Passau. Mit 13 beginnt er eine zweijährige Tanzausbildung in Passau und mit 16 hat er den Hauptschulabschluss in der Tasche. Danach fängt er 2001 an der Berufsschule in Pfarrkirchen eine Ausbildung zum Kinderpfleger an. Doch Daniels Herz gehört von Kindesbeinen an der Bühnenrampe. Seines Aufführungen in der Schule oder diverse Kleinbühnen in Bayern auf den Brettern, die die Welt bedeuten, fühlt sich der Junge pudelwohl. Daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass er Ende 2002 seine Ausbildung zum Kinderpfleger unterbricht, um an der neuen Castingshow Deutschland sucht den Superstar teilzunehmen. Es ist die erste Staffel von DSDS. Noch weiß niemand so recht, was einen da als Zuschauer erwartet. Und Daniel Kübelböck überrascht von Anfang an. Das ist so ein schräger Vogel mit seinem fuseligen Haarschnitt, seiner unsexy Brille und vor allem seiner abgedrehten Art. Der fällt sofort auf. Daniel wird ruckzuck zum Publikumsliebling. Trotzdem reicht es nur für den dritten Platz. Doch auch wenn Daniel im März 2003 aus dem Rennen fliegt, so bleibt er dennoch im Fokus des medialen Interesses. Kein Wunder. Der Gewinner dieser Staffel ist einfach viel zu langweilig. Ein gewisser Alexander Klavs, falls du dich noch an den Namen erinnern solltest. Für Daniel ist die Teilnahme bei DSDS der ganz große Knall. Er liebt das Showbiz und die Medien lieben ihn. Gerade weil er nicht glatt gebügelt ist. Seine Figur polarisiert, von Anfang an. Aber egal, ob man seine Art nun mag oder nicht, man muss in jedem Fall zugeben, dieser Kübelböck ist ein schillernder Freak. Der hat Unterhaltungswert. Auch wenn der Spaß der anderen sehr oft auf Daniels Kosten geht. Die Anekdote mit dem Guckenlass, das ist dafür ein gutes Beispiel. Am Fasnachtsdienstag im Februar 2004 drücken ihm zwei weibliche Fans den Schlüssel ihres alten Opel Astra in die Hand. Er solle fahren. Daniel nimmt zwar schon Fahrstunden, aber eine Fahrerlaubnis hat er nicht. Leider ist der damals 18-Jährige nicht nur ein Schräger, sondern auch ein Pechvogel. Er missachtet eine Vorfahrtsregel und prompt rauscht ihm ein schwer beladener LKW voll in die Seite. Der Opel ist nur noch ein Schrotthaufen. Und Kübelbeck ist so schwer verletzt, dass ihn der Notarzt angeblich noch am Unfallort in Narkose versetzt. Per Rettungshubschrauber wird er ins Klinikum Passau geflogen. Es folgen mehrere komplizierte OPs an Schulter und Armen. Der Kopf ist verletzt. Er verliert einen Zahn. Daniel Kübelböcks Leben hing hier am seidenen Faden. Aber was in den Köpfen der breiten Masse bleibt, und ich muss gestehen, ich selbst kann mich hier nicht ausnehmen, das ist die Tatsache, dass der LKW palettenweise Essiggurken geladen hatte, die dann kreuz und quer über die Landstraße kullerten. Daniel Kübelböck erleidet einen schweren, lebensbedrohlichen Verkehrsunfall, aber weil das eben Daniel Kübelböck ist, ist alles, was hängen bleibt, ach, das ist doch der Typ mit dem Gurkenlaster. Der Kübelböck, was für eine Gurke. Ein Narr, nicht nur beim Fasching. Ach ja, ein halbes Jahr später besteht er übrigens dann erfolgreich die Führerscheinprüfung. Daniel Kübelböck mag sich anstrengen, wie er will. Sein Name wird zum Inbegriff für das mittelmäßige Talent, den schlechten Musiker, den Nichtskönner. Der trotz oder gerade wegen seines Nichtskönnens zum Star hochstilisiert wird. Er wird nicht nur zur Personifizierung einer oberflächlichen Unterhaltungskultur, nein, er wird quasi zum Sinnbild für jede Form der Mittelmäßigkeit in einer auf Leistung getrimmten Gesellschaft. Ein Beispiel. 2004, in der Diskussion um die Schaffung von Elite-Unis in Deutschland, möchte die Bildungsministerin Edelgard Buhlmann dafür eine Art Wettbewerb veranstalten mit einer Expertenjury, die die Unis rein- oder rauswählt. Thüringens Wissenschaftsministerin Dagmar Schipanski kanzelt diese Idee ab mit einem Kübelböck-Vergleich.
Wenn Frau Buhlmann glaubt, mit einem solchen Wettbewerb die von ihr propagierten Elite-Universitäten finden zu können, dann wird sie eine ähnliche Überraschung erleben wie beim Gesangswettbewerb Deutschland sucht den Superstar mit Daniel Kübelböck.
Und auch die ernsthaften Musikpädagogen und Musikhochschulen führen den Namen des Teenagers als Schreckgespenst im Munde. Der Musikpädagoge Hans-Günther Bastian warnt 2004 eindringlich.
Wir müssen das musikalische Analphabetentum unter Kindern und Jugendlichen stoppen, sie mit Kompetenzen ausstatten und damit immun machen gegen eine grassierende Kübelböckitis in unseren mediokren Medien, die ihnen Hornhaut auf die ästhetische Seele brennen.
Daniel Kübelböck mag Anfang der 2000er Jahre ein medialer Superstar sein, aber mit dem schalen Beigeschmack der Lächerlichkeit. Erfolg wegen hoffnungsloser Erfolglosigkeit. An dieser Wahrnehmung ändern auch Daniels tatsächliche Erfolge nichts. Im Jahre 2003 gilt er als Chartstürmer. DSDS-Juror und selbsternannter Pop-Titan Dieter Bohlen produziert mit ihm die Hitsingle You Drive Me Crazy. Damit erreicht Daniel 2003 Platz 10 in den Schweizer Singlecharts, Platz 4 in den österreichischen Charts und ja, Platz 1 in Deutschland. Daniel ersingt sich mit You Drive Me Crazy sogar eine goldene Schallplatte. Das heißt, davon gingen mindestens 150.000 Exemplare über den Ladentisch. Und er wird sie ja wohl nicht alle selbst gekauft haben. Also, das ist schon ein Erfolg, oder? Ach, nur nebenbei. Daniel Kübelbergs You Drive Me Crazy soll übrigens keine Coverversion von Shaq & Stevens gleichnamigen Song gewesen sein. Auch wenn man schon Bohnen in die Ohren haben muss, um nicht zumindest im Refrain verdammte Ähnlichkeiten rauszuhören. Bei der goldenen Schallplatte bleibt es nicht. Daniel heimst nach seiner Zeit bei DSDS diverse Preise ein. 2003 kürt ihn die Bunte zum besten Newcomer, die Bravo zum zweitbesten Nachwuchskünstler und das Kuratorium Gutes Sehen zum Brillenträger des Jahres. Nee, lach nicht. Auch Leute wie Norbert Blüm, Thomas D., Jan Hofer, Hella von Sinn oder Jürgen Klopp durften sich schon mit dieser Auszeichnung schmücken. Bei denen hättest du nicht gelacht. Zumindest nicht sofort, stimmt's? Siehste. Das meine ich, wenn ich sage, Daniel Kübelberg kann machen, was er will. Im Grunde finden es alle immer nur lächerlich. Dabei macht der junge Star wirklich so einiges. Im März 2003 war er bei DSDS ausgeschieden. Nur 3 Monate später veröffentlicht er bereits sein Debütalbum Positive Energie. Das läuft gut. Und bis Ende des Jahres wird er über 20 Konzerte bestreiten. Positive Energie bringt ihm ca. 1 Million Euro ein, die er sofort gewinnbringend investiert, passenderweise in eine Solaranlage in Niederbayern. Im Herbst 2003, Daniel ist gerade mal volljährig geworden, erscheint seine Autobiografie. Die hat er zusammen mit einer Journalistin verfasst. Das Buch klettert in der Spiegel-Bestsellerliste auf Platz 3. Parallel dazu wirft er in seinem Namen eine Parfümreihe in 3 Duftnoten auf den Markt. Die Medien lieben ihn. Und RTL besetzt das Eigengewächs Kübelböck gleich nochmal in einer neuen Show. Ganz wie erwartet schlägt sich Daniel schrill, aber äußerst quotentauglich in dieser ersten Staffel von Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Genauso engagiert, aber nicht ganz so erfolgreich geht er eine Karriere als Schauspieler an. 2004 läuft in den Kinos Daniel der Zauberer mit Kübelböck in der Hauptrolle. An den Kinokassen entpuppt sich der Streifen als Flop. 2005 mimt er einen Comic-Superhelden. Doch nach 2 Monaten wird Super Dan eingestampft. Es gab rechtliche Probleme. Doch Daniel bleibt positiv gestimmt. Im gleichen Jahr gründet er die Positive Energie GmbH, eine Vermarktungsfirma seiner eigenen Person. Nach 11 Jahren wird sie 2016 aus dem Handelsregister gelöscht werden. Im Herbst 2005 zieht er für eine Woche ins Big Brother Haus. Als er dort wieder rauskommt, lässt er sich die Segelfliegerohren anlegen. Die Ohren stehen nicht mehr ab, aber ein Charterfolg steht an. Mit dem Rio Reiser Cover König von Deutschland. Und er veröffentlicht ein 2. Album, Liebe Nation, und tingelt dafür in einer Promotour durchs Land. Im Sommer 2007 versucht er sich an neuen musikalischen Stilrichtungen, nämlich Country. Seine Single Born in Bavaria erreicht immerhin Platz 54 der Charts und Jazz. In den Folgejahren gründet er sein eigenes Plattenlabel, macht singend Werbung für einen Urlaubsort im Bayerischen Wald oder mischt deutschsprachigen Jazz mit Pop. Er versucht sich an einem eigenen Internetformat namens Kübelböck Talk Night. Mit dem ist aber nach 3 Sendungen auch schon wieder Schluss. In all dieser Zeit, bei all diesen Versuchen, seinen eigenen Platz im Showbusiness zu finden, wandelt sich Daniel wie ein Chamäleon. Immer wieder ändert er sein äußeres Erscheinungsbild. Mal kindlich grell und freakig, mal dandyhaft und zurückgegelt, mal blondiert und tätowiert wie ein Möchtegern-Punker. Dann wieder spießig im braven Konfirmanden-Look. Daniel probiert sich aus. Auf allen Ebenen. Das bunte Chamäleon ist auf der Suche nach sich selbst. Und dann passiert 2011 etwas, das nach Märchen klingt. Die 70-jährige, ledige, kinderlose und steinreiche Immobilienmillionärin Kerstin Elisabeth Kaiser adoptiert Daniel. Da ist er Mitte 20. Mit seiner eigenen Familie hat Daniel bisher nicht besonders großes Glück gehabt. Wenn man seiner Autobiografie glauben darf, litt er als Kind unter einer alkoholkranken und prügelnden Mutter, die außerdem lieber eine Tochter gehabt hätte. Ich bin nicht erwünscht, zumindest nicht von meiner Mutter, lauten die ersten Sätze.
Du bist nichts und du wirst nichts werden,
soll sie dem 10-Jährigen angeblich mit auf den Weg gegeben haben. Mehr als 12 Orts- und Schulwechsel, die Scheidung der Eltern, die neue Familie des geliebten Vaters mit ungeliebter Stiefmutter, das Leben mit der prügelnden Mutter und einem Bruder, zu dem Daniel wohl zeitlebens keine engere Beziehung aufbauen kann. Oder will. Die zahlreichen und häufig ausgetauschten Lebensabschnittsbegleiter seiner Mutter. 7-mal mit Trauschein, ungezählte Male ohne. Und nur die Oma, die den Jungen immer liebt. Klingt nach Klischee. Das Abziehbild einer verkorksten Kindheit. Kein Wunder also, wenn sich das Kind in die Rolle des Kaspers flüchtet. Dass der Teenager mit aller Macht nach immer mehr Aufmerksamkeit giert. Der Wunsch, wahrgenommen zu werden, klar, das mag für viele junge Menschen in der Pubertät gelten. Aber im Unterschied zu denen wird Daniel Kübelböcks Pubertätsgehampel mittels Glotze in zig Millionen Wohnzimmern zur Schau gestellt. Die Öffentlichkeit verlangt nach mehr und mehr und mehr. Keiner fragt, was der Kasper will oder braucht. Alle wollen den Kasper für sie tanzen sehen. Tja, und der Kasper tanzt. Ungelenkt zwar und mit zu breitem Grinsen, aber unermüdlich legt er immer noch eine Schippe drauf. Macht Männchen. Ja, bis zum Umfallen. Mehrfach soll er bei Auftritten im Backstage-Bereich zusammengebrochen sein. Aber Daniel macht weiter. Natürlich. Aufhören hieße ja aufgeben. Wie war das? Du bist nichts und du wirst nichts werden? Tja, das wollen wir doch mal sehen. Er will diese Welle von Aufmerksamkeit. Und die hat er. Manche finden ihn supergeil, um mal eines seiner Lieblingsworte zu gebrauchen. Manche finden ihn abstoßend bis hassenswert. Aber alle schenken ihm ihre Aufmerksamkeit. Ich erlaube mir mal einen Hauch Küchenpsychologie und deute diese Sucht nach Wahrnehmung als Schrei nach Liebe. Journalistenkollegen haben schon damals ähnliche Gedanken und befragen Psychologen nach zitierfähigen Expertenmeinungen zum Phänomen Kübelböck. Stichworte wie labile Persönlichkeit, hysterische Tendenzen oder gar Gefahr einer Borderline-Persönlichkeit fallen. Was so viel heißt wie, dass sich Daniel von der Angst verlassen zu werden steuern lasse. Doch ob das Objekt dieser Ferndiagnosen jemals selbst einem Fachmann für die Seele gegenüber saß und im geschützten Raum über diese Ängste sprechen konnte? Tja, ich weiß es nicht. Ich vermute mal nein. Gibt es irgendetwas oder irgendjemand, der ihm eine Pause vom medialen Hampeln und wirkliche Liebe schenkt? Vielleicht sein Vater? Daniel steht ihm nahe und Günther Kübelböck managt seinen Sohn in den ersten Jahren. Aber damit ist Daniels Vater natürlich ein nicht unwesentlicher Teil des ganzen Medienzirkus. Aber was ist mit seiner Großmutter? Ja, die liebt ihn uneingeschränkt. Mit ihr kann Daniel auch über seine Tagträume reden. Doch mit der Scheidung seiner Eltern geht auch die Trennung von der geliebten Oma einher. Denn Daniel bleibt bei der Mutter. Und dann taucht wie eine gute Fee Kerstin Elisabeth Kaiser in Daniels Leben auf. Er ist Mitte 20. Bei der 70-jährigen Millionärin, die er liebevoll Omi nennt, findet er die Geborgenheit, die er bei seiner eigenen Familie vermisst. Omi Kaiser nimmt ihn mit auf Reisen. Indien, Mexiko. Und sie lässt ihn bei sich wohnen, in ihrem Haus auf Mallorca. Und 2011 adoptiert sie Daniel. Nun heißt er offiziell Daniel Kaiser Kübelböck. In einer Talkshow schildert Daniel sein Verhältnis zu Omi Kaiser folgendermaßen.
Ich habe in der Jugend nicht die einfachste Zeit gehabt und habe später aber das Glück gefunden, eine Bezugsperson zu finden, die mir wichtig ist.
Seinen leiblichen Eltern erzählt er übrigens nichts von der Adoption. Die erfahren es aus den Medien. Eine weitere Person, bei der Daniel wahrscheinlich Liebe jenseits des Datums findet, ist Robin Gasser. Die beiden lernen sich bei einer Hochzeitsfeier kennen. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Robin ist ein ganzes Stück jünger als Daniel. Auch er kennt das Showbusiness, allerdings vor allem aus der Perspektive hinter den Kulissen. Robin ist Hairstylist, / Make-up-Artist. Affiges Wortungetüm, ich weiß, ich würde ja auch lieber Maskenbildner sagen, aber leider habe ich nicht rausfinden können, ob er tatsächlich die entsprechende Ausbildung absolviert hat oder einfach nur ein besonderes Talent zum Schminken und Haaremachen besitzt. Maskenbildner darf sich nämlich nicht jeder einfach so nennen, Make-up-Artist schon. Aber entschuldige jetzt, ich schweife ab. Also 3 Jahre, von 2014 bis 2017, sind die beiden ein Paar. Für Daniel, den Niederbayern, verlässt Robin, der Nordbadener, den heimatlichen Süden Deutschlands und lebt, zumindest für einige Zeit, mit ihm in Daniels Wohnung in Berlin-Friedrichshain. Neben Omi Kaiser ist Robin die zweite Person, bei der Daniel zur Ruhe kommen darf. Ihre Beziehung empfindet Robin als ausgeglichen, temperamentvoll, ja, manchmal fliegen auch die Fetzen, aber dennoch immer sehr liebevoll. Er umschreibt seine Beziehung zu Daniel mit den Worten wie Ruhe, Zweisamkeit, Seelenverwandtschaft. Das klingt, als habe Daniel mit Robin Gasser einen Menschen gefunden, bei dem er mal auf Pause drücken darf, mal nicht extrovertiert sein muss. Doch Seelenverwandtschaft hin oder her, nach 3 Jahren trennen sie sich. Freundschaftlich, ne? Wie Robin betont. Keinesfalls im Streit. Im Gegenteil.
Unsere Seelen trennten sich, da wir beruflich verschiedene Wege einschlugen und eine Fernbeziehung zu weh tat. Wir haben uns darauf geeinigt, auf einen besseren Zeitpunkt zu warten, um unsere Beziehung fortzusetzen. Daniel war meine erste große Liebe.
In Berlin, mit Robin an seiner Seite, nimmt Daniel einen lang gehegten Wunsch in Angriff. Er beginnt im Herbst 2015 eine Schauspielausbildung am ETI, einer staatlich anerkannten Ergänzungsschule für Schauspiel. Daniel kniet sich auch hier voll rein. Ob mit Erfolg, entzieht sich meiner Kenntnis, aber alles scheint die nächsten 2 Jahre lang glatt zu laufen. Dann trennt er sich 2017 von Robin Gasser. Und im Sommer 2018, Daniel steht kurz vor seiner Abschlussprüfung am ETI, postet er plötzlich in den sozialen Medien, er sei an der Schauspielschule das Ziel bösartiger Mobbingattacken. Er leide seelische und körperliche Qualen. An der Abschlussinszenierung seines Studienjahrgangs will er deswegen offenbar auch nicht mehr teilnehmen. Die soll nämlich Mitte September stattfinden. Doch für genau diese Zeit bucht Daniel eine Kreuzfahrt von Hamburg nach New York. Am Mittwoch, dem 29. August 2018, nur 2 Tage nach seinem 33. Geburtstag, geht Daniel Kübelböck an Bord der AIDA Luna. Daniel reist ohne Begleitung. Nur seinen Chihuahua Daddy möchte er gerne mitnehmen. Zu seiner Enttäuschung wird ihm das verwehrt. Kurz entschlossen bringt er das Hündchen in einer Hamburger Hundepension unter. Zum Abschied gibt es für das Tier ein Küsschen und das Versprechen:
Wir sehen uns am 18. September wieder, Baby.
Doch dazu soll es nicht kommen. Am Sonntag, dem 9. September 2018, stürzt Daniel Kübelböck gegen 5 Uhr morgens von Deck 5 des Kreuzfahrtschiffs in die eiskalte Labradorsee vor Neufundland. Sofortige Suchmaßnahmen der kanadischen Küstenwache bleiben erfolglos. Insgesamt 4 Rettungsschiffe und 2 Flugzeuge kommen zum Einsatz. Auch die AIDA unterbricht ihre Fahrt und kreist um die Stelle, an der Daniel ins Wasser stürzte. Ein weiteres Kreuzfahrtschiff, das zufällig in der Nähe ist, beteiligt sich ebenfalls an der Suche. Doch das Wasser ist frostig. Gerade mal 10 Grad Celsius. Die See ist rau. Nach 30 Stunden wird die Suche nach Daniel Kübelböck abgebrochen. Denn reelle Chancen auf ein Überleben bestimmten nur für wenige Stunden, konstatiert Major Norris, der Leiter der Suchaktion. Auch die AIDA setzt ihre Fahrt fort. Die Stimmung an Bord ist gedrückt. Man zaubert rasch ein außerplanmäßiges Unterhaltungsprogramm aus dem Hut, um die Passagiere abzulenken. Doch natürlich beschäftigt alle nur eine Frage. Was ist genau passiert? Und warum? Ja, was wir wissen, ist Folgendes. Während der gesamten Kreuzfahrt fällt Daniel Kübelböck seinen Mitreisenden immer wieder auf. Nicht, weil er ein Promi ist, sondern weil er sich Gästen und Crew gegenüber unberechenbar verhält. In einem Moment begegnet er anderen fröhlich, geradezu überschwänglich, und im nächsten Moment ist er schroff, ja regelrecht aggressiv. An Bord besteht Daniel darauf, als Frau Kaiser angesprochen zu werden. Anderen stellt er sich als Dilana vor. Regelmäßig zeigt er sich in der Öffentlichkeit des Kreuzfahrtschiffsalltags in Frauenkleidern, mit Make-up und Schmuck. Und er stellt während der Reise auch Selfies, die ihn in diesem Outfit zeigen, auf einen extra angelegten Instagram-Account hoch. Spricht ihn einer der anderen Passagiere mit »Sie sind doch der Herr Kübelböck« an, reagiert Daniel ablehnend. Doch er selbst erfährt seinerseits Ablehnung. Bei einem Karaoke-Abend in der Borddisco gibt er einen seiner alten Songs zum Besten und erntet Buhrufe und Pfiffe. Mehrfach wollen seine Kabinennachbarn auf Deck 6 gehört haben, wie Daniel laut Selbstgespräche führt. Oder immer mal in seiner Kabine randaliert. Nach einem solchen Vorfall, die AIDA ist seit einer Woche unterwegs, beschwert sich das benachbarte Ehepaar bei der Besatzung. Das Paar habe Angst, Daniel würde die Verbindungstür zu ihrer Kabine in Trümmer schlagen. Daniel wird daraufhin am nächsten Tag zur Beobachtung in die sogenannte Notfallkabine auf Deck 5 umgesiedelt. Deck 5 liegt etwa 20 Meter über der Wasserlinie. Und von genau diesem Deck wird Daniel Kübelbeck am 9. September in die Labradorsee springen. Die Stunden davor lassen sich inzwischen aus diversen Zeugenaussagen und Beobachtungen mehr oder weniger zuverlässig rekonstruieren. Daniel hält sich zunächst den Abend über in der Anytime Bar auf. Gegen 1:30 Uhr morgens kehrt er in seine Kabine zurück. Dort will ihn eine benachbarte Passagierin dann in den frühen Morgenstunden hören, wie er laut rumschreit und mal wieder mit irgendeinem nicht vorhandenen Gesprächspartner streitet. Er aber auch mit Selbstmord gedroht. Mit wem er sprach? Das ist unklar. Die Passagierin ruft einen Steward herbei. Doch als der an Daniels Kabinentür klopft, ist keiner mehr drin. Aber an der Tür sind Blutspuren. Daniel hatte sich in seiner Kabine offensichtlich an einer zerbrochenen Weinflasche geschnitten, denn so gegen 4 taucht er an der Rezeption auf und will seine Schnittverletzung im Schiffshospital behandeln lassen. Als man ihm mitteilt, dass das Hospital um diese Uhrzeit geschlossen ist, bekommt Daniel einen Wutanfall und zieht wieder ab. Um 4 Uhr, so berichten Passagiere, wird Daniel Kübelböck mehrfach über Lautsprecher ausgerufen. Er solle sich bitte an der Rezeption melden. Möglicherweise hat man inzwischen jemanden vom medizinischen Personal geweckt, um die blutende Wunde zu versorgen. Vom Zeitablauf würde das jedenfalls passen. Aber auf diese Durchsage reagiert Kübelböck offenbar nicht. Unbestätigte Quellen behaupten, er habe zwischen 4 und 5 Uhr selbst 3-mal den Alarmknopf betätigt. Gegen 5 Uhr steigt dann eine Person auf die Reling von Außendeck 5 und springt schließlich über Bord. Das zeigen Bilder einer Überwachungskamera. Allerdings sind die Aufnahmen so grobkörnig und schlecht, dass man nicht erkennen kann, wer da auf der Reling balanciert. Doch die einzige Person, die nach dem Vorfall an Bord fehlt, das ist der Passagier, Daniel Kaiser Kübelböck. Um 5 Uhr wendet sich der Captain mit einer Durchsage an alle Reisenden auf der AIDA Luna. Hier hören wir den Handymitschnitt eines Passagiers.
Einen Passagier suchen hier an Bord unseres Schiffes. Wir wissen zurzeit nicht, wo er sich hier an Bord aufhält. Von daher habe ich mich also entschieden, direkt die höchste Eskalationsstufe zu wählen. Es sind also alle Besatzungsmitglieder auf dem Weg, beziehungsweise es haben sich andere als alle Besatzungsmitglieder auf ihre Notfallposition gemeldet. Und wir suchen nun das gesamte Schiff ab, auf der Suche nach der Person. Ich hoffe, Sie sehen es mir nach, dass ich Sie so früh am Tage hier gestört habe, per Durchsage. Ich denke, es ist aber auch nachvollziehbar, dass wir in einer solchen Situation keine Zeit verlieren möchten und so schnell wie möglich die Person entsprechend hier an Bord finden möchten. Ich werde von nun an erst einmal davon absehen, weitere Durchsagen hörbar in die Kabinen zu schalten. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis.
Auf dem Kreuzfahrtschiff ist gerade der Notfall ausgerufen worden. Im Nachhinein kommen diverse, sehr interessante Details ans Tageslicht. Aber es bleiben auch jede Menge Fragen offen und bieten Raum für Spekulation. Kübelböcks Vater Günther ist von Anfang an strikt gegen die Reise. Er macht sich Sorgen um Daniels seelische Verfassung. Vergeblich versucht er, den Sohn von der Kreuzfahrt abzuhalten. Als ihm das nicht gelingt, wendet er sich direkt an den Reiseveranstalter und bittet dringend darum, ein besonderes Auge auf seinen Sohn zu haben. Denn Günther Kübelböck beobachtet seit Wochen eine deutliche Wesensveränderung an seinem Sohn Daniel. Noch keine ausgewachsene Depression, nein, das nicht. Aber auf jeden Fall psychische Probleme. Vielleicht hängen die mit den Mobbingvorwürfen zusammen, die Daniel gegen seine Schauspielschule erhoben hat. Anlass war hier eine Rolle als Transvestit oder Transgender, da sind die Quellen nicht eindeutig. Daniel war auf diese Rolle besetzt, hatte sie mit viel Hingabe geprobt, und wurde dann umbesetzt. Ein halbes Jahr vor der Kreuzfahrt sucht sich Daniel professionelle Hilfe. Er hat in Berlin einen Termin bei einer Psychologin. Grund sind seine allgemeinen Angstzustände. Daneben leidet er unter Herzrasen, sobald er Alkohol trinkt, und an Beklemmungen oder Atemproblemen, sobald er mit der Bahn fährt. Und Mitte August diagnostiziert sein Arzt auf Mallorca neben diesen Angstzuständen und Panikattacken eine akute Episode einer schizophrenen Psychose. Die Reise ist zu diesem Zeitpunkt keine 3 Wochen mehr entfernt. Führte vielleicht eine solche momentane Panikattacke dazu, dass Daniel spontan von der Reling ins Wasser sprang? Doch dem widerspricht ein wenig, was der Vater lange geheim hält, dann aber doch irgendwann enthüllt. Daniel erlitt vor Jahren bei einer Prügelei auf Mallorca einen Schädelbruch. Eine Kopfoperation war nicht zu vermeiden. Und danach, so berichtet der Vater, habe Daniels Wesensveränderung eingesetzt. Verwirrte Telefonanrufe mitten in der Nacht, Unsicherheit über die eigene Sexualität, erstmals die Beschäftigung mit der Rolle als Frau. Könnte die Psychose also schon länger bestehen? Und könnten Daniels seelische Qualen und ein daraus resultierender Suizid eine Spätfolge dieser Kopfverletzung sein? Aber können wir denn überhaupt sicher sein, dass es sich hier um einen Suizid handelt? Um den bewussten Versuch, sich das Leben zu nehmen? Die Familie schließt das kategorisch aus. Daniel hätte sich niemals umgebracht. Aber wie sicher können wir sein, dass Vater oder Mutter oder Großmutter so ganz genau wissen, wie es im Sommer 2018 in Daniel aussah? Doch auch sein Ex-Freund Robin Gasser weist diese Annahme, Daniel habe mit dem Sprung über Bord einen geplanten Selbstmord begangen, weit von sich. Und von dem können wir annehmen, dass er Daniel mit am besten kannte. Vielleicht ist Daniel ja nicht absichtlich gesprungen, sondern lediglich weggerutscht und gefallen. Hat er etwa wieder nur den Kasper mimen wollen? Und ist es schiefgegangen? Peter Panzer, ein alter Kumpel aus München, sagt, sowas könnte er sich sehr gut vorstellen. Daniel habe schon immer den Kick der Grenzüberschreitung geliebt. Einmal sei er deshalb nach diversen Drinks im Winter auf das vereiste Dach seines Münchner Hotels geklettert. Panzer habe Todesängste ausgestanden. Kübelböck dagegen habe es nur des Kicks wegen getan. Nun ja, Daniel hatte wohl auch in dieser Nacht auf der AIDA einen intensiven alkoholischen Abend hinter sich. Erst bis kurz nach eins an der Bar, dann mit Wein in seiner Kabine. Und von Alkohol bekam er nach eigenen Angaben Herzrasen. Außerdem steht er unter Medikamenteneinfluss. Denn Daniel Kübelböck nimmt seit einiger Zeit Hormontabletten. In seiner Kabine findet sich später eine angebrochene Schachtel davon. Allerdings schluckt er das Zeug keinesfalls auf ärztlichen Rat oder unter ärztlicher Kontrolle. Nein, er medikamentiert sich selbst mit dem weiblichen Hormon Östradiol. Da die Einnahme von weiblichen Hormonen mit Depressionen einhergehen kann, darf damit nur jemand behandelt werden, der zuvor mindestens ein halbes Jahr als Frau gelebt hat. Ja, das hat Daniel definitiv nicht getan. Als die Drag Queen Olivia Jones, eine Freundin Kübelbecks, davon erfährt, schlägt sie die Hände überm Kopf zusammen.
Wenn Ärzte Daniel mit dem Zeug allein gelassen haben, ist das verantwortungslos. Dann kann man nur sagen, die Ärzte haben Daniel auf dem Gewissen.
War Kübelbecks Wahrnehmung also durch Alkohol und Medikamente so getrübt, dass er in eine Art geistiger Umnachtung gesprungen ist? Oder ist er vielleicht geschubst worden? Na, letzteres können wir ausschließen. Dagegen sprechen die Bilder der Überwachungskamera sowie ein Augenzeuge. Auch die kanadische Polizei, die den Fall untersucht, kommt zu dem Schluss, dass ein Fremdverschulden nicht in Betracht gezogen werden muss. Noch in der Nacht vom 9. auf den 10. September 2018 geht ein Ermittler der Royal Canadian Mounted Police an Bord der AIDA, um Beweise zu sichern. Also doch ein geplanter Selbstmord? Wegen der psychischen Probleme, von denen sein Vater spricht? Und wegen möglicher Depressionen, die das Hormonpräparat auslöst? Immerhin will seine Kabinennachbarin kurz vorher gehört haben, wie er von Selbstmord spricht. Wie gesagt, sowohl sein Vater als auch sein Ex-Freund Robin können sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass Daniel Suizid begeht. Und eine weitere Freundin, Elke Schumann, widerspricht der Selbstmordtheorie mit Vehemenz. Daniel habe große Pläne für seine Zukunft gehabt und sie seien extrem konkret. Nach der Kreuzfahrt wollte er sich zur Frau umoperieren lassen. Die Hormontabletten waren also erst der Anfang. Elke Schumann schildert Daniels stringente To-Do-Liste folgendermaßen.
Die Operation stand für ihn fest und er freute sich riesig auf diesen Schritt. In Istanbul hatte er sich einer Haartransplantation unterzogen. Bei einem Beauty-Doc im Saarland wollte er sich Fett absaugen lassen. In wenigen Wochen wollte er dann endlich als Frau leben. Deshalb war er auch als Frau aufs Schiff gegangen.
Eine Facebook-Nachricht, die Daniel am Tag der Abreise an den musikalischen Leiter seiner Schauspielschule schickte, bestärkt Elkes Aussage.
Ich gehe bald in Therapie, weil ich mich in meinem männlichen Körper nicht mehr wohlfühle und meine Rolle als Aurora mir gezeigt hat, wie gerne ich eine Frau wäre. Es hat mir die Tür zu meinem Ich geöffnet und ich kann jetzt endlich diesen Weg wagen, der sehr hart und schmerzvoll sein wird.
Ich spinne mal jetzt ein bisschen ins Blaue hinein, ja? Wenn Daniel Kübelböck also so umwälzende Veränderungen in seinem Leben plante, vielleicht plante er dann ja auch den kompletten Neuanfang? Nicht nur in einem neuen Körper, sondern in einem Von Anfang an neuem Leben. War der Sprung ins kalte Wasser des Nordatlantik Teil eines ausgeklügelten Plans? Die Figur Daniel Kübelberg springt mit großem Tara von Deck 5 und die neu geschaffene Figur Lana Kaiser, landet still und leise im Ruderboot ihres kanadischen Komplizen, um in Neufundland ein komplett neues Leben zu beginnen? Warte, wink nicht so schnell ab. Robin Gasser, Daniels Ex-Freund, kann sich genau so ein Szenario ernsthaft vorstellen. Daniel sei extrem intelligent. Dem traut er einen ausgebufften Plan dieser Größenordnung absolut zu.
Ich glaube, dass er vielleicht von einem Boot eingesammelt und zur Küste gebracht wurde. Vielleicht wollte er einfach aus der Öffentlichkeit heraus einen Neuanfang wagen, dass das kein Thema wird für ihn. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass er noch lebt.
Außerdem hat Daniels geliebte Oma Kübelberg geträumt, dass Daniel noch lebt. Auf einer Insel. Tja, na dann wird's ja wohl so sein. Ja, dass man ein Rettungsboot sicherlich vom Schiff aus gesichtet hätte. Geschenkt. Und dass es ohne nautische Kenntnis bestimmt schwierig sein dürfte, den genauen Zeit- und Positionspunkt zu wissen, wann genau dieses spezielle Stück Reling der AIDA sich wo genau in der Labradorsee befinden wird. Ach, da wollen wir doch nicht so kleinlich sein, oder? Dann schwimmt der Daniel eben mal fix zum Boot seines Helfers. Krault mal eben in nächtlicher Dunkelheit durch eiskalte, aufgewühlte Brandungswellen. Der Daniel, der ist ja schließlich dafür bekannt, ne? Die größte Sportskanone aller Zeiten zu sein, nicht wahr? Jo, klar. Ja, dir wird nicht entgangen sein. Ich persönlich halte es eher für unwahrscheinlich, dass es so einen Plan für ein Untertauchen und das Leben mit einer neuen Identität gab. Aber auch das ist natürlich nur ein Bauchgefühl. Denn eine Leiche wurde bis heute nicht gefunden. Juristisch bleibt der Vermisstenfall Daniel Kübelberg übrigens noch bis zum 27. August 2092 offen. An diesem Tag wird Daniel 107 Jahre alt. Und nach kanadischem Recht bleibt eine Vermisstenakte exakt so lange offen. Es kann allerdings sein, dass Daniel Kübelberg in absehbarer Zeit offiziell für tot erklärt wird. Übrigens gegen den Willen der Familie. Am 13. August 2020 veröffentlicht das Amtsgericht Passau folgende Mitteilung in dem Fall.
Der Verschollene wird aufgefordert, sich bis spätestens 25. September 2020 beim Amtsgericht Passau zu melden, widrigenfalls er für tot erklärt werden kann.
Wegen eines Formfehlers musste das Amtsgericht diese Frist um 5 Tage verlängern. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts läuft diese Frist noch, ohne dass sich Daniel Kübelberg gemeldet hätte. Er bleibt, bis auf Weiteres, spurlos vermisst. Dieser Podcast ist eine Produktion von Ton in Ton Audioproduktion Berlin. Im Auftrag von und exklusiv bei Podimo Deutschland.
Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Dort findest du auch eine ganze Menge weitere True-Crime-Podcasts. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Gehe dazu einfach auf podimo.de/spurlos. Das ist podimo.de/spurlos. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.